entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, unserer neuen Ausgabe im Februar. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Wie geht's dir?
Boah, so weit, so gut. Meisterschaft's endlich wieder spannend. Schon langweilig an der Spitze.
Ja, danke dafür, gell? Danke dafür.
Das ja, gerne. Wir sind nicht so Kameradenschweine wie die Bayern, die dann immer weiter durchziehen. Wir bieten dem deutschen Fußballfan
was
für sein Geld.
Mir ist ja ehrlich gesagt die Bundesliga scheißegal, die holen wir sowieso. Mir geht es ja um internationale Ehren und da habe ich ja gestern hatte ich ja meinen persönlichen Nemesis zu Gast, der mir tatsächlich gestern extrem egal war.
Aber. Ja, es hat sich auch Niko Kovac mal wieder von seiner schlechtesten Seite gezeigt, muss man ganz ehrlich sagen.
Als ich das schon wieder gelesen habe, habe ich gedacht, es tickt doch wohl nicht ganz richtig, ey. Aber klar, das ist natürlich...
Ne, benimmt man sich als Gast wieder ne, wie die Achse im Walde? Ja,
macht man das? Also, macht man das?
Muss man ehrlich sagen.
Ich glaube nicht, dass das sich gezielt... Nee. Nee. Aber man muss ja dazu sagen, weißt du, er hat ja nicht so viel Erfahrung international, Champions League, K.O.-Phase, deswegen kann man das durchaus,
In der Premier League K.O.-Phase, nicht,
ja.
Noch nicht so.
Ja, du, wir können eigentlich auch gleich einsteigen.
Gerne.
Ich habe einiges dabei, wahrscheinlich du auch.
Ja. Zwei kürzere und eine bisschen längere.
Ja, dann fangen wir einfach mal mit was an. Was liegt dir da auf dem Herzen, Jonas?
Ja, ich habe dir ja gestern schon den Link zu einer Folge geschickt. Aber ja. Mal wieder ein Videotipp. Video. Unsere Zuhörer. Die YouTube-Serie The Champions hat mir gestern ein Freund weitergeleitet, eine Folge. Und es ist so ein bisschen, ja, wie soll man es beschreiben, eine Zeichentrickserie, wo so ein bisschen Fußballer, ja, auf so eine Art Bachelor-Reality-TV-Serie gemacht werden. Eigentlich so ganz lustig, Folge immer so 5 Minuten und Folge 4, die ich dir gestern geschickt habe, ging es ja quasi darum, ja, so satirische Art und Weise Christian Pulisic, Pulisic zu den Bayern zu lotsen und ist dann mit Reus, Götze, Müller, Boateng auf eine Art Oktoberfest. Ich fand es eigentlich ganz lustig.
Also ich habe mir tatsächlich nicht viel erwartet, aber es war ein Lacher dabei, muss ich sagen. War tatsächlich echt gut gemacht.
Ja, also ich fand es eigentlich auch ganz lustig, wie so Reus und Müller und so dann auch sprechen und so gemacht sind und es halt, wie man das so kennt, so auch so, also von Reality TVs kennt, auch so quasi im Off gesprochen, so Einzelinterviews.
Ja, das war ziemlich geil.
Das ist total lustig. Und die Staffel hat 9 Folgen, die erste Staffel. Und ich habe vorhin gelesen, die zweite Staffel soll dieses Jahr noch kommen.
Aber das sind ja immer unterschiedlich, also die Folgen haben ja direkt nichts miteinander zu tun, oder?
Nee, das sind immer unterschiedlich. Also man sieht es ja im Vorspann, da werden ein paar der Protagonisten ja vorgestellt. Also ich habe jetzt auch bis jetzt erst 2 Folgen gesehen, aber es gibt noch eine Folge mit Pogba, mit Griezmann. Ja, also sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich fand es tatsächlich auch ganz lustig. Ich hatte auch nicht so viel erwartet, als mir weitergeleitet wurde, aber ich fand es eigentlich ganz gut.
Ich fand's krass, dass die Folge, die du mir geschickt hast, die ich dann auch geguckt habe, habe ich tatsächlich mal geschaut, wie viel, also auf YouTube ist es ja, habe ich mal geschaut, wie viele Views das hatte. Hast du es gesehen?
Nee, habe ich gar nicht drauf geachtet.
Was schätzt du?
10 Millionen.
Okay, das wäre krass. Nee, 2 Millionen, über 2 Millionen, was ich aber auch schon echt viel finde.
Ja.
Vor allem, weil ich, da ich ja in dieser Branche auch grob arbeite, muss ich sagen, ist es ja krass, was man da, wie viel Arbeit man da reinsteckt. Und du hast ja davon direkt keinen Ertrag. Das ist ja alles, wie soll ich sagen? Also du musst nichts bezahlen dafür, hast aber, glaube ich, schon keine geringen Produktionskosten.
Ja.
Weil so wie auch, wenn man sich den Abspann anguckt, ja, genau, der Aufwand, wenn man sich den Abspann anguckt, da ist dann irgendwie, jemand muss das Storyboard schreiben, jemand muss das muss so das produzieren, jemand muss das zeichnen, jemand muss es einsprechen. Also da ist schon ordentlich was dahinter. Und ich meine, für die 2 Millionen Views kannst du dir jetzt auch nichts kaufen. Die werden irgendwie von YouTube, kriegst du ja irgendwie was. Aber ist schon krass. Also viel Aufwand. Aber ja, vielleicht ist auch schon nicht mehr unsere Generation, dieses YouTube.
Ja, richtig. Dieses YouTube ist, ist zu neumodisch. Ja. Wenn es jetzt in Hessen 3 kommen würde,
würde ich gucken.
Es ist was anderes.
Hessen 3, ist es nicht ein Radiosender?
Ja, aber der Hessische Rundfunk ist ja, hat ja auch einen Fernsehkanal.
Also wenn Hessen 3 jetzt auch YouTube-Videos abspielen würde, wobei wir haben ja in unserer, war es die letzte Folge? Doch, ja. Haben wir auch ein YouTube-Video abgespielt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, doch kann ich ruhigen Gewissens auch weiterempfehlen. Gibt es da einen Namen? Also ich weiß, das ist von Bleacher Report. Also das ist die Marke, sowieso zu empfehlen. Sehr gute App. Bleacher Report hat es produziert, wie das genau heißt.
The Champions.
The Champions. Also ja. Bleacher Report, The Champions auf.
Also auch wenn man bei YouTube The Champions eingibt.
The Champions.
So, richtig. Passt ja auch zum heutigen Mittwoch. Dann ist es quasi das Erste, was einem da vorgeschlagen wird.
Ja, bei dir vielleicht.
Ja.
Ja.
Ja, weil du, nicht, du googelst ja sonst nur Hochzeit, Harry und Meghan oder so. Da ist klar, dass bei dir da was anderes kommt.
Richtig. Deswegen ist bei mir The Champions, kommt dann auch Elton John, wenn es um die Hochzeit geht. Ja, Jonas, ich würde dir gerne, ich hoffe, dass sich das, da wir ja immer so ungefähr im Monatsrhythmus publizieren, hoffe ich, dass sich das jetzt vielleicht auch für die nächsten Male etablieren kann. Ich habe ein kleines Was macht eigentlich mitgebracht und würde dir gerne im Schnelldurchlauf einfach mal ein paar Namen kredenzen, die jetzt vor kurzem immer eine neue Aufgabe gekriegt haben und dadurch weiß man dann auch immer, was die jetzt gerade eigentlich so machen, weil ansonsten verfolgt man deren Karriere wohl eher nicht so.
Also du.
Also ich.
Sonst ja nicht so.
Und ich würde es dann mal im Schnelldurchlauf machen und du kannst dir, beziehungsweise ich werde dann noch zu den Einzelnen noch was speziell sagen, aber dass wir das einmal so wirklich im Schnelldurchlauf haben, würde ich dir das einmal kredenzen und danach da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Bist du bereit?
Ja.
Also, was machen eigentlich Marius Ebbers und Fabian Boll? Trainieren jetzt nämlich den Oberligisten Viktoria Hamburg. Gut zu wissen.
Klar.
Was macht eigentlich Ulf Kirsten? Das weiß ich.
Der ist jetzt Berater beim Regionalligist denn Wacker Nordhausen.
Richtig. Trainer?
Heiko Scholz.
Torwarttrainer?
Ah, oh, das weiß ich nicht.
Tomislav Piplica.
Okay, gut.
Spieler? Ja, bekanntester Spieler?
Bekanntester Spieler? Ich weiß ich auch nicht.
Lukas Scholl. Also ist natürlich eine Top-Truppe. Ulf Kirsten, sportlicher Leiter, Heiko Scholz, Trainer, Tomislav Piplica, Torwarttrainer und Lukas Scholl im Kader. Da.
Heißt er nicht Luca Scholl?
Nee, das ist Gianluca Gaudino.
Ah ja, richtig.
Dann für dich besonders interessant. Gut, wir gehen jetzt einfach bei jedem dann direkt in die Tiefe, falls in die Tiefe zu gehen gilt. Für dich besonders interessant, ein Neuzugang vom KSV Hessen-Kassel, ein bekannter Name.
Ja, das habe ich auch in der Zeitung gelesen.
In der Werra-Rundschau?
Ja.
Also du kommst wahrscheinlich nicht drauf. Mahir Saglik.
Ja, richtig, Saglik. Doch, genau. Ja,
jetzt verpflichtet vom KSV.
Ah, klar. Die wollen nochmal angreifen. Ne? Aufstieg in die Regionalliga ist noch drin.
Ist noch drin. Apropos Verpflichtung. Peter Crouch wurde auch nochmal verpflichtet im Alter von 38 Jahren von einem Premier League-Verein tatsächlich. Und zwar geht er ab sofort für den FC Burnley auf Torjagd. 38 ist er schon. Und tatsächlich habe ich in dem Zusammenhang auch gesehen, der hat einen Rekord, hält der in der Premier League. Und zwar hat kein anderer Spieler mehr Kopfballtore in der Premier League geschossen als Peter Crouch, nämlich 53. War mir so auch nicht bewusst. Dachte, das wäre eher so Typ Jan Koller, der halt einfach groß ist, oder Carsten Janker. Diese Große konnten Köpfen eigentlich nicht.
Ja, Gut, aber der Storch.
Der Storch schon. Und er ist einer von nur 28 Spielern, die in der Premier League dreistellig getroffen haben.
Ja, klar.
Und er hat 42 Länderspiele und 22 Tore. Also der hat eigentlich, ist eigentlich so von den Dingen, das ist schon krass eigentlich, aber das hat man so gar nicht auf dem Schirm.
Nicht gemerkt.
Also Peter Crouch, guter Mann mit 38, greift er nochmal an. Ja. Ja. Was macht eigentlich Jürgen Röber?
Boah. Also ich muss hier ehrlich sagen, Röber habe ich, seitdem der uns mal kurz trainiert hat,
nicht mehr verfolgt.
Einfach aus dem Gedächtnis gestrichen.
Gut, das ist ja nur 20 Jahre her, oder?
Ja.
Jürgen Röber ist Sportdirektor beim belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron.
Ah.
Trainer?
Michael Skibbe?
Bernd Storck.
Bernd Storck.
Hat die von den Abstiegsplätzen wieder ins gesicherte Mittelfeld geführt und die träumen jetzt auch schon da wieder vorne anzugreifen.
Na klar.
Was macht eigentlich Ebbe Sand?
Ist der nicht irgendwas bei Brøndby Kopenhagen oder so? Oder auch bei irgendeinem Verein da in Dänemark?
Bei Brøndby IF habe ich dich schon mal darauf hingewiesen. Das heißt Brøndby IF und nicht Brøndby Kopenhagen. Ja, Sportdirektor. Trainer?
Ja. War Alexander Zorniger, der ist aber beurlaubt worden am Wochenende.
Was? Das habe ich ja mitbekommen.
Doch, jetzt vor ein paar Tagen ist der beurlaubt worden.
Vollgas Fußball AD.
Weil die ja nur auf Platz 4 stehen.
Ah. Der hat, glaube ich, auch das Problem wie die ganzen deutschen Trainer im Ausland, dass er einfach wieder 20 Deutsche verpflichtet hat und die gefühlt immer vor den anderen spielen. Und das habe ich, glaube ich, bei Brøndby auch gelesen, dass da die Deutschen immer spielen und das gefällt denen so gar nicht. Weil die halt auch einfach scheiße sind.
Die haben die nicht auch hier den komischen Kaiser, der mal bei RB gespielt hat?
Und ja, dann Domi Kaiser.
Irgendein, so ein Innenverteidiger, der, glaube ich, in Deutschland nur Zweitliga gespielt hat und so. Also der hat sich auch...
Naja gut, wobei man ja sagen muss, bei Huddersfield hat es auch funktioniert, dann könnte es bei Brøndby auch funktionieren. Also dass die jetzt, also ich meine, wer bei Huddersfield da von den Deutschen spielt, das ist ja auch, also dass die sich da mit den Spielern in der ersten Liga gehalten haben, ist natürlich auch ein Witz.
Da spielt ein Erik Dorm.
Ja, und da spielt ein Michael Hefele. Oder ich war doch da, oder? Nee.
Ja, ist aber glaube ich nicht mehr. Ja. Aber da spielt auch noch ein Elias Kachunga.
Und wie heißt der? Warte, wie heißt der? Colin Kwana?
Colin Kwana. Ja, und ein Christoph Schindler.
Und Chris Löwe. Leistungsträger.
Chris Löwe.
Leistungsträger.
Ja, so. Also die Frage ist, wenn die abgestiegen wären, wie konnten die sich nicht in der Premier League halten? Ja,
aber Dave Wagner, also Jürgen Klopp sagt Dave, habe ich jetzt gestern gehört, Dave Wagner, der ist ja nicht mehr da.
Nee.
Der Trauzeuge von Klopp. Ja, war das nicht sein Co?
Nee, das war der U23-Trainer von uns, ist da hingegangen.
Ah, auch schon wieder. Der andere war doch auch hier. Dave war doch auch bei euch, oder?
Trainer Schmiede Dortmund, ne?
Ja. So. Was die Torwartschule Gerry Ehrmanns in Kaiserslautern war, ist die Trainerschmiede in Dortmund. Ja, und was macht denn Ernst Mittendorp? Also als ich es gelesen habe, war ich erstmal erleichtert, dass er noch lebt, weil man weiß, also hat er einfach nichts gehört, aber er lebt und bekleidet auch ein Amt. Gar nicht so unprominent eigentlich.
Keine Ahnung. Hat er nicht mehr so in Südafrika oder im Iran oder so?
Alter, gar nicht schlecht. Trainiert? Trainer bei den Kaiser Chiefs in Südafrika.
Ah, stark.
Lecco mio, das ist stark. Kaiser Chiefs ist Johannesburg, oder? Oder Kapstadt? Mhm.
Ich glaube Johannesburg.
Ja, stark, stark. Südafrika. Also ich hatte gar nicht, das war doch schon der bei Bielefeld, der immer auch besoffen gefahren ist und so.
Das ist der Bielefelder Jahrhunderttrainer?
Ja, sag ich doch. Ja, also Ernst Mittendorf, Trainer bei den Kaiser Chiefs. Manni Bender. ist neuer Trainer bei Türkspor Augsburg in der Landesliga.
Ja.
Ja, klar. Okay. Weil es war ein logischer Karriereschritt.
Ja. Ja, ist so.
Dann, was macht eigentlich Abel Xavier? Kommst du ja auch nicht drauf. Er ist Nationaltrainer der Mosambik und steht kurz vor der Qualifikation zum Afrika-Cup. Also ein Erfolgstrainer.
Ja.
Was macht eigentlich Björn Schlicke? Ist neuer Trainer vom 1. FC Schweinfurt.
Oh.
Und was macht eigentlich Jan Rosenthal?
Jan Rosenthal, wenn du so fragst, spielt er offensichtlich nicht mehr in Darmstadt Fußball.
Ich glaube schon länger nicht mehr. Er hält sich beim VfB Oldenburg in der Regionalliga fit. Und die wollen ihn zu überreden, dass er wieder einsteigt. Der ist tatsächlich, hat seine Karriere eigentlich beendet. Ist 33, glaube ich. Entweder 31 oder 33. Hm. Hat aber seine Karriere jetzt wohl auch schon länger beendet. Und hält sich jetzt beim VfB Oldenburg fit, weil er da irgendwo wohnt. Und ja, die wollen ihn überreden, dass er da wieder einsteigt. Weiß er jetzt noch nicht genau. Aber ich meine, für mich immer der Zehner der Herzen. Ich habe den früher bei Pro Evolution Soccer immer eingewechselt, immer auf die 10 gestellt.
Ja, da hast du ja einen Fehler gemacht, du hättest ihn immer ins Tor stellen müssen.
Nein, es ist der beste Zehner, den Deutschland je hatte.
Im Tor, der da damals gegen Wolfsburg irgendwann einen Elfer gehabt.
Stimmt. Trotzdem war bei mir der Zehner. Und der hat auch damals mit dem Hannoveraner Millionensturm gespielt. Hier so Bredaric, Steiner, Laut, wie sie alle hießen. Die war damals ein Millionenschuss. Das war wirklich
weiter Schemian.
Weiter der Hubschrauber, klar. Da hat der Hannover, also in der Offensivabteilung, tipptopp. Und Jan Rosenthal hatte als junger Zehner hatte der unterstützt. Als nachstoßender Zehner. Ja. Leider viel zu früh von uns gegangen. Sportlich.
Ja.
Ja, das war so das kleine Schneidschlag. Und das waren eigentlich, bis auf ein, zwei Ausnahmen, sind es tatsächlich Entwicklungen, die sich jetzt so ergeben haben. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir das vielleicht für die Zukunft regelmäßig machen können. Finde es eigentlich ganz schön. Also Ernst Mittendorf hat mich tatsächlich ein bisschen gefreut.
Ja, gut, da musste man ja wirklich mit rechnen, dass der schon.
Und Jürgen Röber ist, glaube ich, so, dass der, ich glaube, der ist bestimmt die letzten 10, 15 Jahre genau bei solchen Clubs gewesen. Wie Royal, Excel, Mouscron.
Den hätte ich mir auch bei Türkiye vor Augsburg vorstellen können oder so.
Ich muss bei Jürgen Röber immer an Bernd Kraus denken und ich weiß nicht warum. Der Erfolgstrainer von CD Teneriffa.
Ja.
Was CD Teneriffa? Ich glaube.
Nee, weil doch, CD Teneriffa.
Und war Jupp bei Teneriffa? Oder beides? Weiß nicht. Aber der war doch auch irgendwo in Spanien auf jeden Fall, Bernd Kraus.
Mhm. Nee, war der nicht bei Real Sociedad?
Nee.
Bernd Kraus?
Weiß ich nicht. Da müsste man auch noch, ob der überhaupt noch da ist. Ja, auf jeden Fall bist du jetzt da auf dem neuesten Stand.
Ja, also Gott sei Dank. Ich sage, ich werde jetzt Manny Bender seine Trainerkarriere mit einem besonderen Auge verfolgen.
Ja. Ja, du, ich bin gespannt. Ich habe gar nicht verfolgt, wie Türkspor Augsburg gerade dasteht. Aber ja, mit dem.
Sicherlich weit, weit oben.
Ja, spätestens jetzt.
Also.
Spätestens jetzt. Der war davor irgendwo auch in der Bayernliga, glaube ich, oder so. Bei einem halbwegs namhaften Verein, aber ich. Ist auch egal.
Also, Bernd Kraus war als Trainer in Spanien bei Real Sociedad nach seiner Gladbacher Zeit.
Ja. Yeah.
Dann war er bei uns.
Ja. Yeah.
Dann bei RCD Mallorca.
Ah.
Oh, wow, ich muss alle vorlesen. Trainerkarriere aus der Hölle. Dann in Mallorca. Danach bei Ares Thessaloniki.
Geil.
Dann fragt man sich, was kann da noch kommen? Klar.
Zypern.
Admira Wakamoto.
Ah,
ja, ist ja logisch. Dann war er bei Pega Gilan. Wo auch immer.
Hä?
Okay. Pega Gilan ist der Verein.
Das klingt tatsächlich iranisch oder so.
Ist iranisch.
Ah, guck mal.
Dann bei Benyas SC. Ist in Abu Dhabi. Dann war er bei CD Teneriffa.
Ha, sag ich doch.
Dann beim ASK Schwadorf, auch in Österreich.
Warte mal, CD Teneriffa, wie lange war der da?
Nur 2006.
Ah, oh, okay. Vielleicht verwechsel ich ihn dann doch. Das war Zufall.
Dann war er bei Etoile Sportif du Sahel in Tunesien.
Ah. Trainer. Und das war's.
Das war's.
Steht da in, also hinter seinem geborenen Am auch so ein Todeskreuz oder?
Nee, er lebt noch.
Ja, gut, ich weiß, wenn er, der ist jetzt so von der Bildfläche verschwunden, da fehlen natürlich auch die Leute, die seinen Wikipedia-Eintrag direkt nach dem Tod aktualisieren.
Ja, das können wir ja übernehmen. Könnten das ja mal recherchieren.
Ja.
Und das dann übernehmen.
Wir glauben einfach ans Gute und.
Ja.
Ja. Grüße an Bernd Kraus. Ja.
Meld dich mal, wenn du das hörst.
Ja, wir würden dich gern, wir können ihn auch einladen. Können wir mit ihm mal über seine schillernde Trainerkarriere sprechen.
Ja. Ja, schon ein Wandervogel gewesen.
Ja.
Ja. Machen wir mal weiter.
Mhm.
Ich weiß, es ist jetzt schon 2 Wochen her. Ich wollte es aber unbedingt mit aufnehmen, weil ich das Zitat so toll fand, was ich dazu gefunden habe. Hast du mitbekommen, dass darüber diskutiert wird, die Auswärtstorregel im Europapokal abzuschaffen?
Ja, weil Uli Hoeneß es scheiße findet.
Ja, ich finde es auch scheiße. Ich bin ausnahmsweise meiner Meinung mit Uli Hoeneß. Das kommt jetzt auch nicht so oft vor.
Darf man sich dann durchaus mal merken?
Ja, aber das Zitat, was ich dazu gefunden habe, und es ist eine Zeitung, das ist ein großer Fundus an Zitaten, ist der Kölner Stadtanzeiger.
Qualitätsblatt.
Absolut. Der hat dazu nämlich geschrieben, das Auswärtstor ist im Pokalfußball mit Hin- und Rückspielen so etwas wie das goldene Armband im VIP-Bereich. Ohne kommt man selten weiter. Wow. Also finde ich, das finde ich sagt alles. Zu der Diskussion. Und weißt du,
aber der entscheidende Unterschied zum goldenen VIP-Bändchen ist ja, du kannst ohne goldenes Bändchen trotzdem dabei sein und dich wegsaufen, musst dann nur dafür zahlen. Das kannst du natürlich in der Champions League oder sonst wo dann nicht mehr.
Nee, ist richtig. Und weißt du, warum 1965 die Auswärtstorregel eingeführt wurde?
Ja, ich wusste es. Gib mir einen Tipp.
Klar.
Egal, sag's einfach.
Um die Mannschaft, die im fremden Stadion spielt, logischerweise zu belohnen.
Ja.
Aber hauptsächlich damit die von ihrer Defensivtaktik abrücken.
Ah, stimmt, ja, genau. Weil die alle nur noch gemauert haben.
Richtig.
Ja, das habe ich irgendwo auch gelesen, ja.
Ja, und ich fände es schade, tatsächlich.
Wenn es wegfällt.
Auswärtstorregel, ja.
Hey, ich dachte, du findest gut, wenn es wegfällt.
Nein, ich finde es schade, wenn es wegfällt.
Weil ich glaube nämlich, dass Uli Hoeneß das jetzt halt scheiße findet.
Achso, Uli Hoeneß findet die Auswärtstorregel scheiße.
Dachte ich, aber vielleicht auch
nicht. Achso, ja, dann ist ja in Ordnung. Da bin ich auch nicht einer Meinung mit Uli Hoeneß. Dann ist mein Tag so ein bisschen gerettet. Schon ganz schlecht gefühlt. Nee, ich finde es scheiße, wenn es wegfallen würde, weil, also ist ja immer noch so, gerade auch, wenn so der eigene Verein spielt. Also ich denke da immer an das Rückspiel gegen Malaga zurück. Wenn du dann so kurz vor Schluss da sitzt und rechnest und jetzt brauchen wir aber noch ein Tor, sonst sind wir deswegen raus und so, das fällt ja dann alles weg.
Naja,
weil dann,
Jonas, sind wir mal ganz ehrlich,
gleich steht,
Malaga hätte es auch mit und ohne Auswärtstor nicht geben dürfen, weil er einfach am Schluss 5 Meter im Abseits steht. Also,
ja, aber da muss man auch dazu sagen, das 2-1 von Malaga war auch ein Abseitstor und dann gleicht sich das aus.
Wow, die Argumentation habt ihr ganzen Fans euch jetzt über die Jahre hin zurechtgelegt, oder? Weil immer das kommt, oh, war Abseits und dann kommt, oh, ne, der war aber auch Abseits. Ja, ja.
Naja, aber wenn auf der einen Seite kommt, war Abseits, dann muss man ja auch anmerken dürfen, dass auf der anderen Seite auch Abseits war.
Ja, Aki Watzke, der dann so tut, als würde er mit sachlichen Argumenten kommen.
Ja, ist nun mal so.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt irgendwo die Tage mal gelesen, dass es auch gut sein kann, dass die Auswärtstorregel da eben mittlerweile nicht mehr dazu führt, dass das Spiel attraktiver wird. Und ich finde, da ist schon was dran, weil im Prinzip ist ja dieses erste Spiel eigentlich nur dazu da, dass die eine Mannschaft kein Tor kassiert. Also weißt du, die sind mit 0-0 dann zufrieden.
Ja, aber beide Mannschaften in aller Regel.
Naja, aber du hast es ja gestern bei uns gesehen zum Beispiel. Ja, dann spielst du 0-0. Gut, das waren natürlich die Voraussetzungen waren natürlich relativ extrem, weil halt die eine Mannschaft kommt so von einem ganz hohen Ross, die andere Mannschaft ist halt so, spielt da eine So-Lala-Saison und da war das Ergebnis ja irgendwie schon so halb vorgezeichnet. Von daher ist es 0-0 jetzt für uns zum Beispiel eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Auf der anderen Seite ist es halt 0-0 und es bringt dir jetzt halt insofern nur was, dass du halt nicht verloren hast. Aber du hast zum Beispiel kein Auswärtstor geschossen.
Also ich fand sogar...
um es abzuschließen. Ja. Das ist nur deshalb ein okay bis gutes Ergebnis für Bayern, weil das vor dem Spiel keiner gedacht hätte, weil die Voraussetzungen, mit denen man ins Spiel gegangen ist, so unterschiedlich waren. Deswegen ist es jetzt ein okay bis gutes Ergebnis. Wenn die Mannschaften mit gleichen Voraussetzungen, mit gleichen Leistungstrends ins Spiel gegangen wären, dann wäre das 0-0 für Bayern ein absolutes Scheißergebnis.
Ja, und nur noch mal genau zu dem Spiel. Wenn du gestern Mittag gefragt hättest, hätte ich gesagt 0-0 für Bayern, super Ergebnis. Aber als ich die Aufstellung von Liverpool gesehen habe, gerade hinten drin, ne, also dass Van Dijk ausgefallen ist,
ja.
Und so muss ich sagen, hätte man mit der Innenverteidigerbesetzung, die Liverpool aufgeboten hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr draus machen können. Also sprich, ein Tor.
Ja, gebe ich dir recht, ist jetzt aber Manöverkritik zu dem Spiel, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir da tief einsteigen. Es ist ja aber auch so, zum Beispiel bei der Auswärtstorregel, dass ja dieses Rückspiel, das jetzt zum Beispiel Bayern im eigenen Stadion hat, ist ja auch die Frage, ist das jetzt eigentlich noch ein Vorteil, dass du das Rückspiel zu Hause hast, weil im Endeffekt kann jetzt Liverpool, also mal unabhängig davon, wie das Hinspiel ausgegangen ist, aber Liverpool hat eben diesen Hebel des Auswärtstores im abschließenden Spiel, im Rückspiel und kann dadurch natürlich das fundamental verändern, wie dieses Spiel in der Gesamtaddition dann läuft. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Weil für Bayern ist es jetzt schwieriger, ins Spiel zu gehen. Liverpool weiß genau, was sie brauchen. Und können mit einem Tor das mega verändern. Und da ist irgendwie, sehe ich schon, einen Vorteil bei der Auswärtsmannschaft. Und so sollte es ja eigentlich nicht sein, weil Bayern hat sich dieses Recht, dass sie das Rückspiel zu Hause haben, verdient, dadurch, dass sie Gruppenerster geworden sind. Und dieser Vorteil, den sehe ich durch diese Auswärtstorregel mittlerweile schon deutlich abgeschwächt.
Ja, aber wenn man das so betrachtet, wenn jetzt ihr gestern 1-0 gewonnen hättet und das Auswärtstor gemacht hättet, dann wäre es ja genau andersrum. Dann wüsstet ihr, dass ihr mit einem Tor das Spiel quasi, also mit einem Tor dann zu Hause, das Spiel quasi entscheidet, weil Liverpool dann 2 schießen muss. Also man kann das ja auch dann vom Hinspiel, wenn du das zuerst hast, auch genauso ins Rückspiel transportieren, wenn du das Tor eben machst. Und dann belohnst dich ja.
Naja, aber wenn du davon ausgehst, dass du zu Hause immer besser bist und jetzt mal blöd gerechnet, Bayern würde das Heimspiel nicht verlieren, dann ist dieser Auswärtssieg, egal wie hoch, ja trotzdem was wert und viel wert, weil sie dann eben nur nicht verlieren müssen zu Hause und die Chance ist relativ hoch, weil du ja zu Hause spielst. Weißt du, so ist ja die Überlegung.
Genau, das meine ich ja. Dass wenn ihr gestern Tor gemacht habt und gewonnen hättet, 1-0 von mir aus, dann wärt ihr ziemlich sicher weiter, wenn man das so weiterdenkt, dass ihr zu Hause halt nicht verliert. Also mindestens
genau, aber dann brauchst du ja die Auswärtstorregel nicht.
Ja. Ich finde es schon. Ich finde, es macht es halt spannender, weil...
Also, dass es das spannender macht, das ist, glaube ich, subjektiv. Also auch alles andere subjektiv, was ich bisher gesagt habe. Aber ob es spannender ist, ja, das kann jeder für sich beurteilen. Aber ich glaube, dass es nicht fairer macht unbedingt.
Ja,
naja.
Weiß ich nicht.
Apropos Sieg. Weißt du eigentlich, wie die Frauenmannschaft von Benfica Lissabon gerade so spielt?
Natürlich verfolge ich sehr intensiv.
Pass auf, was du jetzt sagst. ja, die Benfica, die Frauenmannschaft von Benfica Lissabon hat sich dieses Jahr neu gegründet und die Saison spielt jetzt ihre erste Saison gleich in der zweiten Liga und hat bisher die Bilanz von 16 Spielen, 16 Siegen, also sie marschieren da durch. Insofern schon bemerkenswert, aber in diesen 16 Siegen haben sie auch 273 Tore geschossen und kein einziges bekommen.
Wow.
Das macht, ich habe es mal für dich ausgerechnet, im Schnitt 17 Tore pro Spiel. Und sie haben keins bekommen. 273 Tore zu 0 in 16 Spielen. Macht 17 Tore pro Spiel im Schnitt und ihr höchster Sieg war, sage und schreibe, 32-0. Was war dein höchster Sieg in der Jugend wahrscheinlich?
In der Jugend keine 32-0.
Also mein höchstes war, meine ich, 21. Das war in der E-Jugend.
Ja, so, Auen. Ja, jetzt auch so knapp irgendwas unter 20 getippt, so 18 oder so vielleicht.
Aber unsere Gegner damals waren halt auch, also sogar für E-Jugend waren sie, waren es Feierabendfußballer. Ja, also 273 zu 0. Aber die ganze Liga ist so ein bisschen nicht ausbalanciert, würde ich mal sagen. Also der Tabellenzweite ist tatsächlich Sporting. Ich glaube sogar die zweite Mannschaft von Sporting. Und die haben 15 Spiele, eins weniger, und 13 Siege und haben ein Torverhältnis von plus 117. Danach wird es so ein bisschen normaler, dann kommt ein Torverhältnis plus 14, dann kommt ein Torverhältnis direkt danach mit minus 23 und dann geht es weiter. Platz 5 hat schon minus 57 Torverhältnis, dann minus 65, minus 48, minus 75 und der Tabellenletzte auf Platz 9, CP Pego, hat ein Torverhältnis von 3 zu 139.
Ne, immerhin schon 3 Tore geschossen.
Ja, aber leider keinen Punkt. Also haben alle Spiele verloren.
Ah.
Und jetzt sehe ich gerade, das habe ich in der Vorrecherche gar nicht gesehen. Was schätzt du die Torschützenkönigin bisher? Darlene, Brasilianerin, in Diensten von Benfica natürlich. Wie viele Tore wird die wohl geschossen haben?
Boah, die wird aber bestimmt schon 80 Hütten gemacht haben.
Nicht ganz, 69.
Oh.
Also in 16 Spielen 69 Tore. Oh. Als alleinige. Und damit können wir gucken, die hat alleine schon 18 Tore mehr geschossen als der Tabellendritte.
Ja gut, die weiß halt, wo das Tor steht.
Ja.
Ne?
In der Tat. Ja, also so viel zum portugiesischen Frauenfußball, zweite Liga. Es war gar nicht so einfach, da auch eine Tabelle zu finden. Ich habe das nämlich nur gelesen, dass die irgendwann neulich mal 32-0 gewonnen haben und habe dann mal die Tabelle angeguckt und da war dann ordentlich was los. Ja. Also, spannende Liga, gar keine Frage.
Ja. Also ich nehme auch an, dass Sky da schon Sky und oder DAZN dran ist, die TV-Rechte.
Gut, DAZN überträgt da mittlerweile alles, deswegen denke ich, dass sie da auf jeden Fall dran sind. Da können sie dann wirklich mal sagen, dass es eine Torgarantie gibt.
Ja.
So wie es immer heißt vor Hoffenheim-Bremen, mit eingebauter Torgarantie.
Ja, das können sie da dann machen.
Mit Recht.
Wenn Benfica spielt. Ja,
ja, das zur zweiten portugiesischen Frauenliga.
Ja, schön. Ja, muss ich mal hier die Spaßbremse spielen, ein bisschen ernsteres Thema. Wir hatten es ja schon mal privat kurz andiskutiert. Ende Januar war ja der sagenumwobene auch auf Twitter ein Hit, die Jahreshauptversammlung von TB Berlin.
Oh ja, oh ja.
Und wollte ich mal kurz ein bisschen was drüber erzählen.
Einen kleinen Stimmungsbericht. Ich bin gar nicht mehr dran geblieben, muss ich sagen.
Ja, ich habe mich noch ein bisschen intensiver beschäftigt. Also war ja wirklich hanebüchen. Es gipfelte dann zum Schluss jetzt da drin, dass wenn es einen interessierten Verein gibt, der kann sich jetzt die Fanszene von TB leihen für seinen eigenen Verein.
Was?
Die haben ein Zeitungsinserat gemacht. Kleine engagierte Fanszene mit dreistelligem Mobilisierungspotenzial sucht vorübergehend Verein, der für eine demokratische Kultur und gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie einsteht. Erfahrungen in Merchandising, experimenteller Gesang und der Organisation von Busreisen werden mitgebracht.
Also die Fans haben das selber gemacht.
Ja, die Fans haben das selber gemacht.
Also dachte gerade, der Verein hätte das so.
Nee. Also, aber wenn sich ein Verein angesprochen fühlt, kann er sich gerne an die Ultras von TB wenden.
Wie kann das sein?
Mieten.
Ach ja, Dings, was hast du neulich in der letzten Folge erzählt, dass bei Wuppertaler SV, dem gehen doch jetzt die Spiele aus oder irgendwie so.
Richtig.
Vielleicht brauchen die jetzt auch Fans.
Ja. Können sich ja vielleicht. Ja, gut, aber Wuppertal hat ja kein Geld. Also die müssten ja zumindest die Anreise
auch Geld dafür.
Berlin nach. Nee, aber die Anreise aus Berlin nach Wuppertal vielleicht wenigstens und mal eine Kiste Bier oder so.
Glaubst du, dass in Wuppertal nicht mal mehr für eine Kiste Bier reicht?
Ja, weiß ich ja nicht.
Ja, ich auch nicht.
Mal gucken.
Froh, dass
sie
ja nicht.
Aber nach Wattenscheid könnten sie jetzt gehen, weil die sind ja gerettet.
Crowdfunding.
Ja. Ja, auf jeden Fall geht's ja im Kern um den Konflikt zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jens Redlich, finde der Name passt auch, und den Fans und einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Und es gipfelte auf der Mitgliederversammlung dann darin, dass also der genannte Herr Redlich ist Besitzer einer Fitnessstudio-Kette.
Warte, ich weiß nicht, wie die heißt. Crunchfit oder so.
Crunchfit, genau. Und der hat dann an den Tagen vor der Jahreshauptversammlung sind massenhaft neue Mitglieder eingetreten in den Verein. Waren wohl alles Mitarbeiter aus den diversen Fitnessstudios seiner Kette. Und es sollte dann satzungswidrig der Aufsichtsrat neu gewählt werden. Das wäre erst bei der nächsten Jahreshauptversammlung fällig. Und dadurch sollten die letzten redlich Kritiker aus dem Aufsichtsrat entfernt werden. Und es kam dann auch zu Handgreiflichkeiten. Es wurden nur Stühle geschmissen, wie auf Twitter berichtet wurde, zwischen den beiden Gruppen. Und es war dann so, dass nachdem es zu den Tumulten gab, die Jahreshauptversammlung mehr oder weniger abgebrochen wurde, der Aufsichtsrat nicht neu gewählt wurde, aber Redlich schon angekündigt hat, dass das nur verschoben ist und nicht aufgehoben und er alle seine Kandidaten beim nächsten Mal durchbringen wird.
Richtiger Ehrenmann.
Und also er hat es dann so formuliert, dann gibt es halt die nächste Mitgliederversammlung, dort wird der Aufsichtsrat dann komplett neu gewählt, das ist dann das Rückspiel. Also
das klingt so Hooligan-mäßig.
Ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Und wer möchte, wer das verhindern möchte, wer vielleicht sein Herz für TB entdeckt und so ein bisschen was gegen so diese investorendominierten Vereine hat, kann einfach Mitglied werden bei TB. Ich habe auch mal geschaut, was das kostet.
Ja,
was muss man? Für Vollzahler sind das 110 Euro pro Jahr. Für Rentner und Studenten und Schüler und Kinder gibt es diverse Ermäßigungen.
Aber 110 Euro ist schon ein Sümmchen.
Ja, du hast ja einige Vorteile auch.
Aber ist dir auch das vor allem das wert, dass du den modernen, gegen den modernen Fußball kämpfst? Das sollte es jedem von euch wert sein.
Richtig. Und, also man kriegt natürlich eine Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung.
Klar, man kriegt aufs Maul.
Und Stimmrecht, also man kann sich das auch mal live vor Ort angucken. Du kriegst 10% Rabatt auf Fanartikel.
Ah.
Und du kriegst eine ermäßigte Dauerkarte. Für TB.
Die wiederum würde ich tatsächlich auf Viagogo dann anbieten, weil ich da selber weniger hin kann. Aber an sich würde ich es machen. Grüße auch an Joey, der tatsächlich ins BVB-Stadion will und sich die Karte über Viagogo kaufen möchte mit seinem Arbeitskollege. Pfui, Joey, pfui. Hab's dir auch schon persönlich gesagt, mach das nicht.
Ja, da habe ich auch keine Worte.
Ja. Begründung war, naja, wir waren halt zu spät dran, um uns regulär welche zu kaufen. Naja.
Also da werde ich...
Fuchsig werde ich da.
Die vorgestern neu entstandene Facebook-Freundschaft zwischen uns werde ich aber gleich wieder überdenken.
Ihr habt euch jetzt, all dieser Zeit, habt ihr euch jetzt auf Facebook auch noch befreundet?
Ja, ich habe ja gewartet, ob da von ihm ein Schritt kommt, kam nicht. Und dann bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe es angeboten. Ja, aber das werde ich jetzt natürlich überdenken, also klar.
Redlich Supporter. Ja. Gut, das heißt 110 Euro für Vollzahler, Studenten, ja. Rentner ermäßigt, inklusive Stuhl in der Fresse bei der Fahrmitgliederversammlung.
Und man kann es ja einfach auch so machen, wie die ganzen Mitarbeiter von CrunchFit, einfach kurz vor der nächsten Mitgliederversammlung abschließen, kurz hingehen, abstimmen und dann wieder austreten.
Vom Widerrufsrecht Gebrauch machen.
Ja.
2 Wochen. Kriegt man auch dann vielleicht gleich so einen Link zu eBay Kleinanzeigen, wo man sich dann so gebrauchte Quarzsandhandschuhe kaufen kann?
Ja, also Quarzsandhandschuhe, so Zaunlatten, alles, was man so gebrauchen kann.
Ganz normale Ausrüstung für Mitgliederversammlung.
Ja. Hooligan Starter Pack.
Aber Zaunlattenlänge nur bis 1,10 begrenzt, oder?
Wie im Stadion. Ja.
Ja, ist gut. Ja, schön. Also, werde es mir auf jeden Fall überlegen. Wie gesagt, falls jemand meine Dauerkarte haben möchte, einfach auch privat melden. Müsste ich es ja nicht auf Viagogo einstellen, wobei ich da halt wüsste, dass es in guten Händen ist.
Ja, das stimmt.
Ja, ich komme auch zu einem, passt eigentlich ganz gut. Mein letztes Thema ist auch ein trauriges Thema. Hat mehrere Ebenen, mehrere traurige Ebenen. Traurige Ebene 1. Ich habe tatsächlich in diesem Internet, ich weiß gar nicht, wo mehr das war, auf irgendeiner Seite einen hochqualitativen Sportartikel gelesen und drunter war eine von diesen unsäglichen Boxen, wo so andere Artikel von anderen Seiten angeboten werden, die offensichtlich Schund sind.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Mhm, ja, weiß ich.
Und in einer von diesen Boxen stand ein Artikel und ich musste draufklicken. Das ist der traurige Punkt 1. Der Titel dieses Artikels war die 20 schlechtesten Nationalspieler. Und ich muss sagen, da hatten sie mich halt. Und genau.
Das ist der Katastrophentourismus in dir, wurde total geweckt.
Es war journalistisches Interesse, ganz klar. Und dann, das war der traurige Punkt 1. Und der traurige Punkt 2 war dann einfach der Inhalt, weil es waren halt wirklich auch 20 schlechte Nationalspieler. Und ich würde die jetzt mal der Reihe nach vorlesen, haben keine bestimmte Ordnung. Ich würde die Reihe nach vorlesen und würde dich bitten, du musst quasi ein Team aus 5 Nationalspielern wählen für ein Hallenturnier mit 4 Feldspielern, ein Torwart. Und der Witz ist aber, dass du ja nicht weißt, wer noch kommt. Das heißt, du musst dir quasi, du musst jetzt schauen, ist der jetzt, will ich den nicht, kommt da noch was Besseres? Ja.
Ja.
5 Spieler brauchst du, einer davon muss ein Torwart sein. Als Tipp, von diesen 20 Spielern gibt es 3 Torhüter. Okay. Ja, nur, dass du das schon mal
ja, hast.
Die Positionen ansonsten sind ja herzlich egal. 5 Spieler, ein Torwart davon. So. Timo Hildebrand. Wenn du nichts willst, einfach weiter sagen.
Weiter?
Marco Rehmer.
Weiter.
Bitte? Serdar Tasche.
Den nehme ich.
Okay.
Aber nur, weil der bei Bakschiyaspor.
Richtig, mit Robinho spielt.
Ja.
Frank Fahrenhorst.
Nehme ich.
Okay, deine Abwehr steht. Jetzt kommt die Nummer 5. Du wirst es bereuen, Ingo Hertz.
Weiter. Also ein hartes Rennen.
Carsten Ramelow. Warum der bei den schlechtesten Nationalspielern drin ist, weiß ich auch nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Zoltan Sebesken.
Weiter.
Oder heißt er eigentlich Sebesken?
Sebesken.
Wie Taji.
Taji.
Ja. Der nie vergessene Tobi Weiß.
weiter.
Marco Engelhardt.
Halt, klar, den nehme ich. Absolut.
Auf dem Bild übrigens zusammen mit dem einer der besten Arminen aller Zeiten, Massimiliano Porcello. Oh, übrigens, Arminia hat sich wieder so weit verbessert, dass unsere Saisonwette Aufstieg Arminia bei Tipico wieder Cashout hat, 40 Cent.
Ja, vor allem ist der Cashout schon wieder ein bisschen hochgegangen. Hey. Ja, der war vor der Winterpause irgendwie bei 15 Cent oder so.
Ah, okay. So, dann kommen wir zu Nummer 10, Jan Schlaudraff.
Wie viel kommen noch? Wie viele Spiele?
Jetzt noch 10. Also die Hälfte haben wir.
Ja, dann weiter.
Also du hast bisher Serdar Tasche und Frank Fahrenhorst.
Ja. Und Engelhardt.
Ah, Engelhardt hast du auch, okay. Hm? Also fehlt dir noch ein Spieler und ein Torhüter. Ja. Paulo Rink.
Das ist natürlich schwer. Das wäre in der Halle, glaube ich, ein Knipser für mein Team.
Also halt dich nicht an der Halle auf, sondern es ging ja eher um die, ja, die Größe des Teams.
Weiter.
Alex Mattlung.
Weiter.
David Odonkor.
Weiter.
Olli Reck.
Den nehme ich als Torwart.
Pannen-Olli ist drin.
Ja.
Tim Wiese. Kannst du ja da nicht mehr nehmen?
Nee, weiter. Also, ja.
Christian Rahn, der war mir völlig vom Bildschirm verschwunden.
Ja, weiter.
Weißt du, wo der überall gespielt hat?
Auf jeden Fall bei St. Pauli.
Das hätte ich nicht mehr gewusst. Ich hätte nur noch HSV auf dem Schirm gehabt.
Ja, beim HSV. Und dann wird es aber auch dünner.
St. Pauli, HSV, Köln, Rostock, Greuther Fürth und Jahn Regensburg.
Na gut.
Also Rahn Regensburg.
Rahn Regensburg, ja, typische Karriere.
Klar, Karrierelauf vorgezeichnet. Dann auch einer, den ich völlig verdrängt habe. Slawomir Paul Freier.
Den nehme ich aber noch.
Slavo. Boah. Dann ist dein, ja, Team jetzt schon mal komplett.
Ja.
Wir waren trotzdem noch die letzten drei. Jörg Heinrich.
Mhm.
Hier im Trikot mit dem AC Florenz. Teuerster Transfer, glaube ich, Deutschlands damals.
Ja.
Thomas Predaric hätten wir noch. Mhm. Und die Nummer 20, der schlechteste Nationalspieler aller Zeiten, ist kein Spieler, sondern, und da war ich dann auch nochmal traurig, unser Team-Gegenpressing-Trainer Erich Ribbeck.
Eine Frechheit.
Wirklich eine Frechheit.
Eine richtige Frechheit.
Also, dein Team der 20 schlechtesten Nationalspieler besteht aus im Tor Olli Reck, hinten Serdar Tasche und Frank Gefahrenhorst. Und dann als Topspieler vorne Marco Engelhardt und Slawomir Paul Freier.
Na ja, gut, ich bin in der Halle auf Standards aus. Ne? Marco, ja, Engelhardt bringt sie und Frank Fahrenhorst köpft sie rein.
Slawomir Paul Freier. Unfassbar.
Ja.
Wurde mal ziemlich gehypt, glaube ich, eine Zeit lang.
Ja, als er nach Leverkusen.
Paul Freier! Das wäre auch ein Kultspieler gewesen, aber der ist, glaube ich, zu neu für uns. Aber kannst du mal schnell schauen, was der macht?
Ja, ich glaube, Freier, also ich hätte den zumindest noch so weit auf dem Schirm, dass ich, glaube ich, die Kombi Bochum, Leverkusen, Bochum hinkriege. Und ja, viel mehr Vereine hatte der ja nicht.
Nee.
Und das wäre, glaube ich, zu einfach. Also der ist mir nie in den Sinn gekommen als Kandidat.
Ja, aber nicht, weil es zu einfach gewesen wäre.
Doch. Okay. Doch, ich hatte den auf irgendeiner Liste mal gelesen, okay, als ich mal geguckt habe. Aber da habe ich gedacht, dass du den relativ schnell errätst, weil du mit den Vereinen nicht viel machen kannst.
Ja, das stimmt.
Weil der hatte, ja, tatsächlich, der hatte Bochum 2, Bochum, Leverkusen, Bochum.
Ja, und vor allem ist es natürlich dann auch insofern noch einfacher, weil er ja in Polen wahrscheinlich geboren sein wird.
Ja.
Und da gibt's dann außer Miro und Poldi nicht so viele, die da in Frage kommen.
Richtig.
Wahrscheinlich wäre es eher gescheitert, dass ich einfach nicht auf ihn gekommen wäre, weil ich null auf dem Schirm hätte.
Das, naja, kann sein. Also, ab der Saison 17-18 war er Co-Trainer der U19 des FC Schalke.
Wow, okay.
Nach einer Saison beendete Freier die Arbeit und trainierte für ein halbes Jahr die U16 des VfL Bochum, bevor er, relativ aktuell, am 15.01.2019 aus privaten Gründen um sofortige Vertragsauflösung bat.
Ah, oh, okay. Also war er tatsächlich hier noch im Trainergeschäft aktiv. Sie noch ein paar Mark dazu verdient.
Ja.
Schlecht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Kultspieler.
Ich bin gespannt.
Können wir gleich nahtlos anschließen. Ich kann dir als Einstiegstipp geben, unser gesuchter Kultspieler hat sich damals, als er bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stand, angeblich vertraglich zusichern lassen, dass seine Frau Kochkurse bezahlt bekommt.
Okay.
Und? Klingelt's?
Klar. Also, möchte nur noch nicht verraten.
Ah, okay, dann. 28. Oktober 1977 geboren in Brazzaville in der Volksrepublik Kongo. 1,77 groß, Mittelfeldspieler. Ja,
nee, torgefährlich. Dann habe ich tatsächlich eine Idee.
Okay. Ja, ich mache trotzdem weiter. Obwohl er im Kongo geboren ist, hat er Profistationen nur in Deutschland. Und zwar hat er seine Karriere 1997 beim Karlsruhe SC begonnen, war da 2 Jahre, kurz mal zu den Amateuren abgeschoben und ist dann 1999 zu Eintracht Frankfurt wechselt. 95 Spiele da gemacht, bis 2002 geblieben. Und dann ging es eigentlich, das war auch so seine erfolgreichste Zeit, und dann ging so eine kleine Tingeltour los, 2003 bis 2004 beim SC Freiburg, 25 Spiele gemacht. Dann 2 Jahre beim 1. FC Köln gewesen, 27 Spiele gemacht. Dann nochmal zu Sachsen-Leipzig, 21 Spiele. 2007 zu RW Essen, 31 Spiele. Und dann nochmal für 4 Jahre zum SC Paderborn, wo er ganze 97 Spiele gemacht hat. Bevor er seine Karriere beim SSV Merten im Rheinland ausklingen lassen hat, wo er 91 Spiele und 62 Tore gemacht hat. Und er hat natürlich auch 12 Jahre lang für die Republik Kongo in der Nationalmannschaft gespielt und da 27 Spiele gemacht. Weißt du schon, um wen es geht?
Rolf Christel Gemia.
Das ist verdammt nochmal richtig. War Kongo zu einfach?
Ich hatte es mit der Verbindung Frankfurt und Kongo. Und sicher war ich mir dann, als...
Stimmt, das ist zu einfach.
Als die anderen Vereine dann noch kamen.
Ja.
Aber ich hatte relativ, also nachdem Kongo und Frankfurt, war ich mir eigentlich sicher, dass er es ist.
Ja, also in Köln hat er dann auch unter Hans-Peter Latour gespielt. Ja.
Das war sein prägender Trainer, glaube ich.
Und genau, ist dann zum SSV Merten in die 5. Mittelrheinliga gewechselt und die Landesliga abgestiegen und dann wieder 2017 aufgestiegen. Und da hat er 22 Hütten gemacht in der Saison. So, jetzt fragst du dich ja sicherlich, was macht Rolf
Gitzel? Was macht er heute?
Ja. Und ich kann dir wirklich sagen, ich habe selten, wahrscheinlich noch nie, bei einem Kultspieler so unfassbar lange und intensiv recherchieren müssen, weil es gab eine Spur, aber die hat sich irgendwann verloren und es kann ich schon mal verraten, es lässt sich bis zum Schluss nicht auflösen, was aus ihm geworden ist. Er war beim SSV Merten und ist da tatsächlich auch Co-Spielertrainer gewesen und war das auch noch anfangs dieser Saison. Jetzt ist es so, dass er bei einschlägigen Fußballportalen wird er noch geführt, dass er 4 Spiele gemacht hätte für den SSV Merten in dieser Saison. Das lässt sich aber nicht nachprüfen auf anderen Wegen. Es lässt sich nur nachprüfen, dass er laut des SSV Merten letztmalig am 18. September Trainer war. Gespielt hat er in dieser Saison laut SSV Merten nie. Also er taucht dann nirgendwo auf, nur in diesen Fußballportalen anscheinend 4-mal. Er war am 18. September das letzte Mal vom SSV Merten als Co-Trainer aufgeführt, danach nicht mehr bis heute. Und es gibt auch keine einzige Meldung auf der Seite, dass irgendwas aus ihm, also dass er jetzt weg ist, oder weil die haben zwischenzeitlich nämlich den Haupttrainer ausgetauscht Und der Nachfolger ist aber nicht Rolf Christel Gimia geworden. Da war er aber auch wohl schon weg. Und also ganz, ganz wild. Und es gibt ein heißes Gerücht, dass der Afrika FC Köln Interesse an ihm gehabt hat. Aber, also du siehst, ich bin da wirklich ganz tief eingestiegen.
Ja, ja.
Aber da habe ich nämlich ein YouTube-Video dazu gefunden, dass da wird er befragt von Rheinkick TV, ob denn an dem Gerücht was dran ist. Und Rolf Christel Gimia hat gesagt, er will da nichts ausschließen. Im Fußball kann es immer ganz schnell gehen. Also hat er wirklich so gesagt.
Ja gut, er ist halt ein Profi.
Ein,
ne?
Profi, ja. Und genau, wenn der Afrika FC Köln Interesse an ihm hat, sollen sie einfach mal anrufen. Er steht bereit. Und weiß man jetzt nicht, ob das passiert ist. Ich habe da natürlich weiter recherchiert, habe mir keine Ruhe gelassen, habe auf einschlägigen Facebook-Seiten und Homepages und Spielberichten vom Afrika FC geschaut. Da taucht Rolf Christel Gimia nicht auf. Es ist auch nirgends vermerkt, dass er als Neuzugang kam. Oder, also er ist da offensichtlich noch nicht oder überhaupt nicht oder wie auch immer. Man weiß es einfach nicht. Und jetzt ist es so, dass Rolf Christel Gimia einfach verschwunden ist. Seit dem 18. September gibt es kein Lebenszeichen im Internet von Rolf Christel Gimia. Und es tut mir wirklich leid, ich kann dir nichts Positiveres sagen.
Ja, ist jetzt die Frage, wenn es seit September kein Lebenszeichen im Internet gibt, müssen wir uns Sorgen machen?
Müssen wir uns Sorgen machen, ist klar. Also Ernst Mittendorf, ja, geht's gut, aber was ist mit Rolf Christel Gimia?
Richtig. Das ist die Frage.
Macht er seinen Flickflack jetzt im Himmel?
Ja. Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht.
Also ich würde mich freuen, wenn das mit dem Afrika FC klappt.
Also es ist wirklich krass, weil es verliert sich komplett jede Spur. Der SSV Merten hat sich da, hat da kein Statement abgegeben. Zu jedem Scheiß haben sie was auf ihrer Homepage, aber da gibt's nichts. Ich habe wirklich die Spielberichte Spiel für Spiel die Saison durchgeschaut und am 18. September war er das letzte Mal als Co-Trainer aufgeführt. Aber danach ist es fraglich.
Ja.
Aber ich kann dir trotzdem, in dieser ganzen Recherche habe ich natürlich trotzdem was aufgetan. Kommt man nicht mit leeren Händen. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass der SSV Merten in der Winterpause seinen Trainer entlassen hat. Und jetzt geht es natürlich um Abstieg in der Mittelrheinliga. Und jetzt vor 10 Tagen, bummelig, gab es ein Testspiel gegen die A-Jugend von Viktoria Köln. Und wer ist denn der Trainer der A-Jugend von Viktoria Köln? Jürgen Kohler.
Jürgen Kohler.
Jürgen Kohler ist der Trainer der A-Jugend von Viktoria Köln. Knapper 3-2-Sieg gegen den SSV Merten, Herren. Hat der Koks noch mal alle Tricks ausgepackt?
Ja, alte Taktik, Fuchs. Ja.
Und wer ist denn der Co-Trainer der ersten Mannschaft von Viktoria Köln? Inzwischen unfassbar auseinandergegangen.
Keine Ahnung.
Markus Brzenska.
Stimmt, der hat auch mal gespielt.
An den ich immer mein Leben lang Erinnerungen haben werde, weil bei einer meiner ersten Stadionbesuche, im Olympiastadion noch, Bayern gegen Dortmund, ist dieser Markus Brzenska als damals noch Amateur in seinem ersten Profispiel für den BVB
vom Platz geflogen
mit Gelb-Rot, ja, weil er Michi Ballack gefoult hat.
Und war auch noch in der ersten Halbzeit oder so, also relativ richtig, früh tatsächlich, richtig, auch, ja.
Danke, Markus Brzenska.
Ja,
wie gesagt, für Rolf Christel kann ich nur sagen, Grüße, wenn es ihm gut geht, also auch wenn es ihm nicht gut geht. Ich hoffe, wir hören bald was.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran.
Wir müssen dranbleiben. Also falls wir da irgendwie, falls du da auch was,
ja,
was liest, hörst, in einschlägigen Kreisen, ja, vielleicht lässt mal deine Kontakte spielen.
Ich werde verstärkt Augen und Ohren offen halten, auf jeden Fall.
Apropos Kontakte spielen lassen, mein Kollege hat ja beim ZDF gearbeitet und hat mir ein, zwei Storys über Bela Reti erzählt, die so ganz lustig sind. Aber ich habe ihn natürlich gefragt, der Bela Reti ist mir egal.
Ist ja egal, richtig. Was ist mit dem einzig Wahren?
Was ist mit dem einzig Wahren? Gib mir Geschichten über Rolf Töpperwien. Wusste, hat er keine. Ich habe gesagt, er soll bitte mal nachfragen, so alte Kontakte spielen lassen. Einfach mal fragen. Ich hätte gern so ein, zwei schöne Töppi-Stories. Und zwar nicht die geilen, die schon öffentlich irgendwo einsehbar sind, wie seine berühmte Stroh-80-Geschichte.
Ja, oder seine eingereichte Bordellrechnung, sein Beschwerdebrief an das Bordell auf ZDF-Briefpapier.
Ja, ja. Auch das ist schon bekannt. Nee, ich will, das muss auch gar nichts Krasses sein. Das muss nicht gleich Strom und zündet sich selber an sein, sondern das reicht auch was Normales, Cooles. Aber ich hätte da schon gern was. Und ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Mache ist, aber ja.
Ja, ist von auszugehen.
Also Bela Reti raucht auf jeden Fall während der Übertragung.
Ja.
So viel sei verraten. Aber das ist,
das kann ich nachvollziehen.
Ich weiß auch nicht, ob das ein Geheimnis ist, ehrlich gesagt.
Nee. Das glaube ich nicht.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich zum Schwerpunktthema kommen.
Richtig. Das habe ich heute mitgebracht. und es dreht sich um die Thematik Futsal.
Ja.
Weil, mal ein bisschen ausholen, wie ich da drauf gekommen bin. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft, also wer bis dato nicht wusste, die gibt es wirklich.
Ja, weiß ich.
Hat die erste Hürde auf dem Weg zur WM genommen, hat nämlich die erste Qualifikationsrunde überstanden.
Ah, sehr gut. Glückwunsch. Jetzt,
im Ende Januar. Die Gruppe für die Zwischenrunde ist noch nicht gelost. Da ist noch nicht klar, wen sie da erwischen. Aber die gibt es ja auch erst seit 2016.
Die Futsal-Nationalmannschaft?
Offiziell. Also die nehmen seit 2016 erst an offiziellen Spielen und Qualifikationen teil.
Ja, die gibt es aber schon. Also ich kannte jemanden, der da in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und das ist schon länger her.
Ja, aber die nehmen seitdem erst an diesen offiziellen Wettbewerben teil.
Ah, okay.
Also auch mit offiziell, die offizielle Länderspielrechnung beginnt da auch erst. Weil das da so richtig offiziell dann auch unter Dach vom DFB und alles, was dazugehört.
Ich wollte trotzdem nur noch mal sagen, ich kannte jemanden, also ich bin auch da promimäßig krass unterwegs.
Ja.
Ich wollte es nur mal betonen. Das hast du gehört jetzt, oder? Ich kannte da jemanden.
Ja. Also eigentlich hast du ja gespielt.
Nee, das stimmt nicht. Also es war tatsächlich ein Freund. Kein Freund. Also ein Bekannter. Es ist jetzt nicht so, dass der Bekannte so, ich frage für einen Bekannten, sondern wirklich ein Bekannter.
und da dachte ich mir, könnten wir uns mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen.
Ja, ist spannender Sport. Also das ist tatsächlich ganz anderer Fußball.
Ja, auf jeden Fall. Und Futsal ist quasi, also wenn man sich jetzt fragt, was ist der Unterschied zu Futsal und dem ja in Deutschland eher bekannten Hallenfußball?
alle Spieler sind unter 40.
Ja, und austrainiert. In der Regel. Der Hauptunterschied ist tatsächlich, dass Futsal die von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs ist. Mhm. Also wenn man weltweit guckt, ist quasi Futsal das, was man unter Hallenfußball versteht eigentlich.
Ja.
Und da wollen wir mal gucken, was dann auch so von Regeln her und so die Unterschiede zum Hallenfußball sind, weil in Deutschland Futsal ja eher noch nicht so bekannt ist. Obwohl ich jetzt auch in der Werra Rundschau gelesen habe, zu Hause werden die Hallenkreismeisterschaften jetzt seit 2 Jahren auch nach Futsalregeln ausgespielt.
Ja.
Also ist offensichtlich im Kommen. Genau. Und ja,
Futsal. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, den Trend gab es schon mal. Da habe ich noch aktiv gespielt, da war ich noch in der Jugend. Da gab es mal ganz kurz diesen Trend. Und da habe ich tatsächlich selber ein Hallenturnier nach Futsalregeln gespielt. Weil da irgendwie in unserer Gegend das ein Verein wollte das mal austesten und dann war ein Turnier nach Futsalregeln und das war damals was ganz Neues und keiner kannte die Regeln und das war ein riesen Chaos, dieses Turnier, weil selbst die Schiedsrichter halt die Regeln eigentlich nicht kannten und jede Mannschaft so auf einem unterschiedlichen Stand war, was man jetzt darf und was man nicht darf. Und das war dann, unglücklich.
Das ist immer ganz gut. Das ist so.
Ja.
Ja. Also Futsal hat seinen Ursprung in Südamerika, ist da auch eigentlich heutzutage immer noch so am größten. In Europa noch so Spanien, Portugal und Russland, wo Futsal relativ professionell gespielt wird. Ausgedacht hat sich das Ganze 1930 ein Sportlehrer aus Uruguay, Juan Carlos Ceriani. Und der wollte einfach ein Spiel entwickeln, also eine altersgerechte Form von Fußball für Kinder. Und wollte da so technische Fähigkeiten halt schulen, weil er gesagt hat, dass dadurch der Spaß eher gefördert wird, als so wie Fußball damals auf dem Feld trainiert wurde in Uruguay anscheinend.
Ja, in Uruguay waren doch auch damals bekannt dafür, dass sie einfach allen Gegnern die Beine abgeholzt haben.
Richtig, genau, ist ja heutzutage auch noch so. Ja, ist richtig. Und,
außer Diego Forlan, den möchte ich.
Außer Diego Forlan, ja. Und Ivan Zamorano, aber der war, glaube ich, Chilene.
Der war Chilene.
Ja.
Trotzdem nehmen wir ihn aus.
Ja. Und 1942 hat der, also war eine wichtige Hürde, die Futsal da genommen hat, weil da hat der südamerikanische Sportlehrerbund Futsal als Schulsport empfohlen. Ja. Also da ging es dann quasi los. Die erste offizielle Institution hat sie in Brasilien gegründet, 1952. Das war die Liga Futebol de Salaua. Und seit 1989 ist eben Futsal die von der FIFA anerkannte offizielle Variante des Hallenfußballs. Und es gibt zum Beispiel in Spanien sogar eine eigene Profiliga mit 16 Mannschaften. Und im europäischen Vereinsfußball gibt es seit 2001 einen Landesmeisterpokal und sowas wie einen UEFA-Pokal.
Aber sind das dann Mannschaften, also eigene Mannschaften in Spanien zum Beispiel? Ja. Oder ja. Gibt es einen FC Barcelona, also die dann auch da?
Ja, also teils. Es gibt Ableger von Profivereinen, aber es gibt auch richtige eigene Mannschaften.
Weil in Deutschland ist es ja meines Wissens eigentlich nur eigene Mannschaften.
Nee, auch. Ich habe mir das mal angeguckt. Da gibt es ja.
Also die bekannten sind diese Futsal Panthers Köln.
Genau, die gibt es. Es gibt aber auch unter anderem, weil wir es hatten, also vielleicht jetzt auch nicht mehr vom Wuppertaler SV,
ja.
Gibt es tatsächlich eine Futsalmannschaft. Ja. Fand ich ganz passend. Von unter dem Label. Oder im Gesamtverein vom HSV, also in dem eingetragenen Verein,
gibt es eine
Futsalmannschaft, Grüße an Marcel Jansen, die auch in Anführungsstrichen höchsten deutschen Liga spielt. Also es ist auch so teils, okay. Aber die Masse sind auch da tatsächlich so nicht bekannte Vereine, also eigene Vereine, die da spielen. Also es ist auch viel im Futsalbereich, was sich so aus Unisport raus entwickelt.
Genau, die Kölner sind doch, das ist doch alles aus der Sporthochschule, soweit ich weiß.
Genau, es gibt aus Greifswald vom Unisport, da hat sich auch eine Mannschaft raus entwickelt. Also da kam so der in Deutschland diese Initialzündung,
wie ich es mal
nennen. Ja.
Also dann, ja. Toni Kroos ist doch zu langsam für Futsal, oder?
Ja, weiß ich nicht. Da wird ja auch viel so, auch so Ball gehalten und dann so Raum gesucht.
Also ganz viel mit Sohle auf jeden Fall.
Richtig, also Toni Kroos könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber also du musst ja da auch irgendwie agil sein und tricksen. Da wird es dann vielleicht enger.
Ja.
Gut, der kann natürlich dann vom eigenen Kreis einschweißen.
Ja, richtig, der kann ja einfach drauf fackeln.
Die machen doch immer auch so geile Freistoßvarianten.
Ja, so angelupft und so.
Ja, ja.
Ja.
Oder einer tut so, als würde stolpern und köpft den Ball dann, den am Boden liegenden Ball, legt er dann mit dem Kopf vor zum Beispiel.
Ja. Auch schon gesehen. Da gibt es bei YouTube auch echt ganz geile Tore teilweise. Ja. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu den Regeln. Also, das Spielfeld wird, jetzt gleich mal eine Abgrenzung zum deutschen Hallenfußball, nicht von Banden begrenzt, sondern so, wie wir es aus der Schulturnhalle kennen, quasi von Linien. Also wie beim Handball.
Naja, in der Schulturnhalle war eine Seite auf jeden Fall mit den Garagen.
Ja, aber auch da war ja so ein ganz kleine 10 Zentimeter oder so.
Das stimmt, ja.
Linie raus. Also quasi wie ein Handballfeld.
Ja.
Es wird generell mit 5 Spielern auch auf Handballtore gespielt.
5 Feldspieler, oder?
Nee, 5 Spieler, also 4 Feldspieler und ein Torwart. Und mit einem sprungreduzierten Ball. Also ist auch ganz genau geregelt, was für einen Umfang der haben muss.
Kleiner,
glaube ich. Das ist beim Futsal 62 bis 64 Zentimeter und beim Fußball sind es 68 bis 70 Zentimeter. Und auch der Druck ist geringer, also mit dem er aufgepumpt ist. Beim Futsal 0,6 bis 0,9 Bar Überdruck und bei einem Standardfußball 0,6 bis 1,1 Bar.
Damit kann das original gar nichts anfangen.
Nee, ich auch nicht. Die einzig wichtige Information ist, dass halt, dass er ja sprungreduziert sein soll und je härter ja so ein Ball aufgepumpt ist in so einer Halle mit so normalem Hallenboden, desto mehr springt der ja auch.
Ja.
Und das soll so ein bisschen verhindert werden, weil sich das Spiel ja schon eher am Flachspielen hoch gewinnen, ne? Das ist ja schon eher am Boden. Ich schmeiß nachher.
Ich wollte gerade sagen, ich
Sparschwein, ja.
Soll ich dir was raussuchen?
Ja. Und eine zusätzliche Vorgabe ist, dass wenn der Ball irgendwie halt hochgespielt wird und aus einer Fallhöhe von 2 Metern kommt, darf der nach dem ersten Aufprall, also wenn du ihn annimmst, nicht weniger als 50 Zentimeter und nicht mehr als 65 Zentimeter aufspringen. Also das heißt halt, der Ball soll halt nicht permanent hochgespielt werden.
Aha, genau. Das heißt also, du musst quasi so wie Walter Frosch früher seine Zigaretten im Schienbein schon hatte, musst du jetzt ein
Maßband. Ja. Richtig. Ja. Dann gewechselt wird fliegend und unbegrenzt, das ist ja soweit so bekannt. Es gibt keinen Einwurf, sondern einen Einkick.
Mhm.
Ne? Spielzeit sind 2x20 Minuten. Der Strafstoß wird aus 6 Metern ausgeführt.
Und es sind Handballtore, oder?
Genau, es sind Handballtore. Also ein bisschen kleiner als so die traditionellen Hallentore. Fouls werden, ist ja beim Hallenfußball aber auch so, relativ restriktiv gehandhabt. Ist ja auch klar, man hat ja so einen normalen Hallenuntergrund. Wenn man da sich einmal langlegt, merkt man das.
Die schönen Reibespuren.
Richtig, die schönen Reibespuren. Und es gibt direkte Freistöße.
Ah.
Das ist ja normal beim Hallenfußball, außer Thorsten Matuschka spielt auch nicht so.
Aber ich dachte, beim Futsal ist es auch so, dass Grätschen prinzipiell verboten ist, weil im Hallenfußball darfst du ja grätschen. Also bei uns damals bei diesem Turnier war das halt so, wir halt eher technisch limitiert, also außer ich in meinem Team. Und wir halt alle munter weggegrätscht, wie man es halt macht. Also ist ja klar, ist ja Untergrund egal, ob Asche, Rasen, Kunstrasen oder Hallenboden, du grätschst natürlich. Und das wurde halt jedes Mal abgepfiffen. Und du darfst weder grätschen, noch darfst du runter zum Tackling. Also du darfst gar nicht mit dem Körper runtergehen zum Tackling, sondern das wurde da sofort abgepfiffen. Und das war echt, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
Ja, genau. Also hatte der alle schön die langen Unterhosen an, ne?
Oder? Nein, Jonas. Dann brennt's halt mal beim Duschen danach. Dann ein bisschen Dusch das 2-in-1 drauf, danach Pferdesalbe, dann läuft es.
Ja. Und es ist so ein bisschen wie beim Basketball. Ab dem 5. Mannschaftsfoul gibt's einen direkten Freistoß ohne Mauer.
Aus welchem, wie viel?
Der bis auf 10 Meter verlegt werden darf. Also der bis auf den 10-Meter-Punkt vorverlegt werden darf.
Ist es diese gestrichelte Linie? So.
Ja, genau. Also auch nochmal, um so ein bisschen die Foul-Problematik in den Griff zu kriegen.
Ja.
Ja, ist das gemacht. Es gibt auch eine verschärfte Rückpassregel. Der Torwart darf den Ball nur einmal berühren. Also er darf ihn quasi annehmen. Beziehungsweise darf ihn nicht annehmen, muss ihn direkt weiterspielen, wenn er zurückgespielt wird.
Ja.
Und dabei, und dazu gehört auch der Abwurf, darf er den Ball halt höchstens 4 Sekunden kontrollieren. Also um das Spiel schnell zu machen halt.
Und darf er über die Mittellinie werfen? Auch ein Streitpunkt?
Ja.
Das darf er.
Das darf er. Und er darf den Ball über die Mittellinie.
Und über die Mittellinie zum Beispiel, spielen. Wenn er außerhalb von seinem Kreis steht, darf er dann öfter berühren?
Nee. Also es ist immer dieses
Torwart, das
ist
immer
Einkontaktspiel.
Boah, langweilig als Torwart dann.
Ja, und du kannst wie beim Handball den Torwart rausnehmen und einen zusätzlichen Feldspieler bringen.
Ah ja, ja gut, das dürftest du ja, glaube ich, beim Hallenfußball auch. Oder darfst du ja auch.
Ich glaube, das mit dem fliegenden Torwart gibt es nicht mehr. Meine ich.
Nicht mehr in der Halle gespielt. Ich habe jetzt meine Hallenschuhe erst verkauft, nachdem ich sie 4 Jahre nicht benutzt habe.
Ja. Hättest du mal behalten.
Samba. Das Samba.
Ja, das ist auch der Klassiker. Und jede Mannschaft hat pro Halbzeit eine Auszeit. Ja, soweit zu den Regeln. Kommen wir mal noch dazu, wer die Überwachung der Regeln einhält, sprich die Schiedsrichter, weil da gibt es ähnlich wie im modernen Fußball eine ganze Menge. Man hat nämlich insgesamt 4 pro Spiel. Der erste Schiedsrichter befindet sich halt an der Seitenlinie, wie man das auch vom Hallenfußball kennt, da wo die Turnierleitung steht.
Die Turnierleitung.
Also für früher in der Schulturnhalle haben die ja immer in einem von diesen Garagentoren drin gesessen.
Ja. Und im anderen Garagentor gab es dann die Käsebrote.
Richtig, genau. Und die Schnucketüten.
Ja.
Ja, und das ist der Hauptschiedsrichter ist. Und der kann auch die anderen Schiedsrichter überstimmen. Also wenn ihm irgendwas angezeigt wird, womit er nicht einverstanden ist, kann er das überstimmen. Der zweite Schiedsrichter steht ihm gegenüber auf der anderen Seite und hat auch im Prinzip die gleiche Aufgabe, das Spiel zu verfolgen und dann halt anzuzeigen, wenn ein Foul war, und eben den ersten Schiedsrichter zu unterstützen. Und die anderen beiden Schiedsrichter, also der dritte Schiedsrichter, befindet sich in der Wechselzone der Mannschaften. Und er kontrolliert quasi, dass immer nur diese 4 Feldspieler plus ein Torwart auf dem Platz sind. Mhm. Auf der einen Seite. Und dass so halt nicht, dass nicht so wild gewechselt wird, dass mehr Spieler auf dem Platz sind und der vierte Schiedsrichter macht das eben auf der anderen Seite bei den Auswechselbänken.
Furchtbar kompliziert.
Ja. Auch total unnötig mit so viel Schiedsrichtern.
Vor allem 4 Schiedsrichter, so viele wie Feldspieler von einer Mannschaft.
Ja.
Naja.
Ja, und jetzt möchte ich mit dir nochmal ein bisschen diskutieren. Also die deutsche Futsal-Nationalmannschaft, ich habe sie mir mal angeschaut. So den Kader. Kennt man logischerweise niemanden von.
Doch.
Ja, doch, wen kennst du?
Und zwar, ich habe tatsächlich, weil du gesagt hast, dass du das Thema machen willst, ich habe auch mal geguckt, wer das spielt. Man kennt Manuel Fischer. Den kenne ich, weil ich ja aus der Ecke komme, aber der war früher wurde als wirklich Riesentalent gehandelt beim VfB, war auch in den Jugendnationalmannschaften, hat da auch ordentlich genetzt. Also der war wirklich so U17, U19 war der wirklich eine von, also es war auch noch zu Zeiten, wo die VfB-Jugendschule auch wirklich noch starke Leute rausgebracht hat und einen richtig guten Ruf hatte. Und da wurde der wirklich so als kommender deutscher Superstürmer gehandelt. Also er wirklich richtig gut. Und dann ist der aber, hat irgendwie nie den Durchbruch geschafft und ist dann ein bisschen rumgetingelt, zweite Liga, dritte Liga. Und war mal bei den Bayern Amateuren, unter Haching war er, glaube ich. Also der ist wirklich ordentlich rumgetingelt und spielt jetzt wohl Futsal. Ich glaube, der müsste jetzt so 30 sein, um die 30. Oder der spielt doch da. Täusche mich jetzt.
Ich habe mir den Kader angeguckt jetzt von dem Quali-Turnier für die Weltmeisterschaft, das Ende Januar stattgefunden hat. Und da war er zumindest nicht drin.
Ah. Oh. Okay.
Und da sagt mir kein Spieler was.
Okay. Jetzt warte mal. Dann suche ich dir. Ja, okay. Dann habe ich mich da getäuscht.
Ja, kann ja sein, dass er mal gespielt hat. Also der deutsche Futsal-Star, natürlich ganz klar sagen, ist Timo Heinze von den Futsal Panthers Köln. Der hat nämlich, ist Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze und Kapitän.
Ich hab's jetzt. Am 3. Dezember 2018 bestritt er sein erstes Länderspiel für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Also der hat auf jeden Fall gespielt, jetzt vor kurzem. 89er Jahrgang, wird also 30 dieses Jahr. Seine sportliche Vita ist sehr, sehr lang. Ich mach's mal im Schnelldurchlauf. VfB 2, VfB TuS Koblenz-Laie, Wacker Burghausen-Laie, Wacker Burghausen 2-Laie, Heidenheim 2-Laie, Bayern 2, Unterhaching, Unterhaching 2, Sonnenhof Groß-Asbach, Sonnenhof Groß-Asbach 2, Kickers, Stuttgart Kickers 2, 1. FC 08 Homburg, Homburg 2, SSV Reutlingen, Tennis Borussia Berlin, TSV Weilendorf Futsal, GSV Meichingen. Das ist seine Vita sportlich. Mhm. Und er ist tatsächlich, und das ist das, was ich gemeint habe, er spielte unter anderem für die deutsche U17-Nationalmannschaft und mit denen war er bei der EM 2006 Vierter und wurde mit 5 Toren gemeinsam mit unter anderem Bojan Krikic Torschützenkönig des Turniers. Mhm. Also der war tatsächlich echt mal richtig gut. Für die U17 hat er 16 Spiele gemacht und 15 Tore.
Naja, das ist natürlich eine überragende Quote.
Ja.
Ja, auf jeden Fall war er bei dem Quali-Turnier dann nicht dabei.
Wohl nicht.
Ja. Genau, also wie gesagt, mir hat aus dem Kader keiner was gesagt. Hab mir dann ein paar Spieler so interessehalber mal angeschaut und der eben schon erwähnte Timo Heinze, der Topstar, hatte nämlich einen ganz großen Moment in seiner Karriere. Also er hat vorher auch Feldfußball gespielt, unter anderem bei den Bayern-Amateuren.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch der dieses Buch geschrieben hat oder so. Der hat mit Schweinsteiger und so zusammen in der Jugend gespielt und der hat doch irgendwie dieses, hat ein Buch geschrieben oder so?
Ja, hatte Nachspielzeit eine unvollendete Fußball.
Ja.
Und da
mit Lahm und die war die Generation Lahm, Schweinsteiger und die ganzen, mit denen hat allen zusammengespielt.
Genau, und
und Lell.
Während er durch Bali reist, reflektiert er das in dem Buch.
Ja, der war doch sogar, war der nicht A-Jugendmeister mit denen oder sowas?
Das kann sein.
Warte mal.
Auf jeden Fall hatte er einen.
Ja, A-Jugendmeister 2004 mit Bayern.
Ja. Und er hat einen großen Moment in seiner Karriere. Im Jahre 2008. Da wurde er nämlich im Abschiedsspiel von Oliver Kahn für 7 Minuten eingewechselt.
Was? Hm? Ich war da im Stadion.
Ja, Schande.
Okay, echt? Ich war da echt im Stadion. Das war nämlich an meinem Geburtstag.
Ja.
Und meine damalige Freundin wollte mir eigentlich für den gleichen Tag, also zu meinem Geburtstag, und das war auch an meinem Geburtstag, Karten für Coldplay schenken. Ich habe gesagt, ich kann nicht.
Du gesagt, lass uns mal schön zum Abschiedsspiel von Oli Kahn gehen.
Nee, da bin ich mit dem Kumpel hingefahren.
Ja.
Ja. Okay, dann habe ich den deutschen Futsal-Topstar.
Ja.
Also eigentlich schon live gesehen. Schande über mich.
Ja, ist so. Wirklich Schande über dich. Ja.
Kapitän sogar. Oder?
Ja. Ja, ist Kapitän und Rekordtorschütze. Ja, jetzt wurden auch, sehe ich gerade ganz frisch gestern, die Gruppen gelost für die Hauptrundenqualifikation. und Deutschland sind Gruppe 8 mit Portugal, Tschechien und Lettland.
Gruppe 8? Wie viel gibt's denn da bitte?
8.
Okay. Okay.
Ja, klar. In der Hauptrundenqualifikation und natürlich ein Brett.
Ja, ist ein Brett.
Also gegen.
Aber die Spanier sind gut, glaube ich. Die sind richtig gut.
Ja, Portugal ist gut. Und Deutschland hatte die höchste Länderspiel-Niederlage ihrer Karriere gegen Tschechien, wo man knapp mit 2-13 verloren hat.
Ah, Arbeitssieg.
Da hat man was gut zu machen, eine Scharte auszuwetzen.
Ausgerechnet Tschechien jetzt in der Gruppe. Ausgerechnet.
Ja, ausgerechnet.
Wo war das Spiel? Die Schande von?
Pilsen.
Klar.
Wo sonst?
Wo sonst, klar. Die Schande von Pilsen.
Ja.
Ja, also genau, die Südamerikaner sind ja traditionell gut. Ich weiß, dass es gab mal vor, weiß nicht, ob der immer noch aktiv ist, Falcao hieß der. Aber nicht der Falcao, nicht der Radamel Falcao, sondern der hieß Falcao. Das war so der Star, glaube ich, der internationale Futsal-Star.
Ja.
Und ich weiß, dass es früher, weil ich kannte da ja mal jemanden, ich weiß, dass es früher zu der Anfangszeit von diesem Futsal, also der ist tatsächlich da auch, weil der war in der Sporthochschule Köln und ist da so halt deswegen reingerutscht, der hat mit mir mal zusammen Fußball gespielt, also ein Jahrgang höher. Der war schon okay, aber jetzt nicht, ja, bombig gut. Und der war dann eben an der Sporthochschule Köln ganz normal zum Studieren und ist dann da, war dann auf einmal Futsal-Nationaltorhüter.
Ja. Wo sie auch gefragt hat, wie das passiert. Wenn du bei den Futsal-Panthers Köln spielst.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob der sogar da dabei war, als das gegründet wurde. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Also vielleicht war er auch bei der Schande von Pilsen dabei.
Also die wurden gegründet 2005. Nee, dann war der wahrscheinlich nicht bei der Gründung dabei. Der Schande von Pilsen, das kann natürlich echt sein. Kann man das irgendwo einsehen? Dieses Spiel?
Warte.
Such mal das Spiel und sag aber mal noch nicht, der war Torwart, sag mal noch nicht, wer da im Tor stand oder wer da im Kader war.
Ja.
Dann kann ich noch was erzählen. Und zwar war das nämlich meines Wissens auch früher so, dass, also diese Futsal-Panthers, die haben das ja ziemlich groß gemacht in Deutschland, dieses ganze Thema Futsal. Und deswegen war ja im Prinzip früher die komplette Nationalmannschaft war eigentlich von den Futsal-Panthers. Da war vielleicht mal noch ein, zwei andere dabei, aber sonst war die komplette Nationalmannschaft hat aus Spielern von den Futsal-Panthers Köln bestanden. Und die haben irgendwann angefangen, auch Beachsoccer zu spielen. Und dann war im Prinzip die Futsal-Nationalmannschaft war auch gleichzeitig mehr oder weniger die Beachsoccer-Nationalmannschaft. Und da hat er nämlich dann auch gespielt. Also sie sind da irgendwie, das ist so ein Fun-Sportart-Eck, wo die so alles drin gemacht haben. Das fand ich da sehr interessant, dass da diese Szene war wohl, also zumindest in Deutschland relativ eng, was aber glaube ich hauptsächlich daran lag, dass die Futsal-Nationalmannschaft sich da irgendwie drum gekümmert hat und wahrscheinlich gesagt hat, naja, dann kicken wir halt im Sommer draußen, so, was ja durchaus sinnvoll ist, wenn man nur in der Halle spielt. Aber wie das jetzt heute ist, habe ich auch keine Ahnung. Hast du es gefunden?
Ja, ich habe es tatsächlich gefunden. Und man muss sagen, Deutschland ist sensationell 1-0 in Führung gegangen.
Ui.
Bei der Schande von Pilsen. Und dann ist Tschechien innerhalb von 20 Minuten mal kurz auf 9-1 davongezogen.
Ah, irgendwie 20 Minuten Blackout gehabt.
Dann kam nochmal der Anschlusstreffer zum 9-2.
Morgenluft gewittert.
Piga. Und dann haben die Tschechen das nach Hause
gebracht. Wann war das?
Das war am 3. Dezember 2017.
Na, nee, dann war der auf jeden Fall nicht mehr dabei. Weiß nicht, wie lange der gespielt hat.
Ich habe auch den Kader hier.
Nee, der war auf jeden Fall dann, Spiel. Auf gar keinen Fall. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her.
Ja. Naja, die Torhüter heißen auch Pavlos Wiegels.
Mhm.
Und mein persönlicher Favorit, Rainer Schreiber Fernandes.
Nee, der sagt mir jetzt nichts.
Mir auch nicht.
Jetzt, mal, kann man da irgendwie ehemalige Spieler. Kann man das? Liste der Länderspiele. Guck mal, da vielleicht ist da dabei. Ah, nee, das kann man natürlich nicht einsehen. Ach so, das sind ja sowieso nur die offiziellen Länderspiele. Das ist dann ab 2016. Da richtig, war der genau. Auf jeden Fall schon nicht mehr dabei. Timo Heinz hat übrigens das allererste Länderspieltor geschossen. Lennart Hartmann. Sandro Jurado García.
Aber Pavlos Wiegels immer noch Torwart der deutschen Nationalmannschaft.
Ja.
Also er hat den Neuaufbau nach der Schande von Pilsen überlebt. Und Manuel Fischer wird auf der Seite vom DFB auch noch geführt. Aber der hat nur 4 Spiele gemacht.
Hey, gibt es im Futsal andere Positionen?
Ja, es gibt halt Torwart und Feldspieler.
Nee, weil super, ich bin jetzt gerade auf der Wikipedia-Page von einem anderen Futsal-Star, geboren in Bielefeld, Es ist nicht Keanu Staude. Es ist Muhammed Raci, genannt Memos Söser. Und da steht als Position Mittelfeld, Klammer auf Fußball, und Allah, Klammer auf Futsal.
Jetzt seid der Futsalgott. Also der
Futsal-Allah. Wieso denn Allah? Was ist denn Allah? Ist es sowas wie Mittelläufer oder?
Ausputzer.
Das würde mich schon mal interessieren. Da ist jetzt nichts zu, oder?
Das ist eine fliegende Position.
Übrigens hat die deutsche Futsal-Nationalmannschaft tatsächlich gegen Armenien und Georgien verloren. Also das ist natürlich...
Das ist nicht naja, das waren immer schon Großmächte.
Das spielst du gegen, verlierst du gegen Armenien, Georgien, Japan, Slowenien, Tschechien. Unentschieden gegen Israel und Lettland. Naja, gut, gegen Belgien, Dänemark kannst du verlieren. Aber gut, England, Sieg, 8-6, Torverhältnis nach 2 Spielen. Ist gut. Estland Sieg, Pflichtsieg, Schweiz gewonnen, wichtig. Türkei gewonnen, wichtig. Aber sonst ist er nicht viel. Die haben 4 Pflichtspiele jetzt gewonnen, seither, seit es sie gibt. Das ist zu wenig, Timo. Das ist zu wenig. Naja, das zieht sie jetzt auch.
Um deine Neugier zu befriedigen, die Positionsbezeichnungen bezeichnen eher eine Art Spielertyp, der durch seine Eigenschaften einen Bereich auf dem Feld zeitweise bezieht und spezifische Aufgabenstellungen erfüllt.
Okay, was daher, macht denn Allah?
Daher muss trotzdem jeder Spieler alle Facetten des Spiels beherrschen. Die Positionsbezeichnungen sind dementsprechend eher die Bezeichnung für das Spezialgebiet eines Futsalers, abgeleitet aus dem klassischen 1-1-2-1-System inklusive Torwart.
Klassische 1-1-2-1.
Haben sich folgende Begriffe entwickelt. Der Torhüter, der Fixo,
der heißt so.
Der Allah und der Pivot. Hierbei handelt es sich um die portugiesischen Bezeichnungen, die vorrangig auch in Deutschland eingesetzt werden.
Ja.
So, der Fixo ist der Spieler, der die defensivste Einstellung auf dem Feld besitzt. In der 1-2-1-Raute besetzt er vorzugsweise die letzte Position vor dem Torhüter. Er ist der zentrale Aufbauspieler in der Dreierreihe im Angriff neben den beiden Allah. Es handelt sich meist um einen sehr beweglichen Spieler, der über sehr hohe technische Fähigkeiten am Ball verfügt.
Kannst du bitte einmal kurz, es geht mir sonst nicht aus dem Kopf, wie schreibt man Fixo?
F-I-X-O, wie man spricht.
Ja, klar.
Und die bekanntesten Fixo in der Futsalwelt waren oder sind Jordi Torras, Cirilo, Kike und Neto. Also nur das... So, der Allah stellt die beiden Flügelspieler im System der Raute dar.
Yeah.
Diese Spieler müssen über eine hohe Fitness verfügen, da sie ständig in Bewegung sind. Die Allah sind sozusagen Arbeiter- und Kreativposten in einer Person. Und bekannte Allah sind Bateria, der von dir schon angesprochene Falcao, Saad, Lozano und Ricardinho.
Ricardinho, ja. Der sagt mir tatsächlich auch was, ja.
Der Vollständigkeit halber noch, der Pivot darf im Futsal auch als Stoßstürmer bezeichnet werden. Als Außenstehender lassen sich die Pivots häufig am schnellsten identifizieren, da es sich meistens um körperlich starke Spieler handelt, die ihren Körper zum Abschirmen des Balls einsetzen. Ja. Im Angriff ist er für den Abschluss der Angriffe zuständig, während er in der Defensive die Rolle des ersten Verteidigers annimmt.
Das ist doch schön.
Und bekannte Pivots sind Fernandão, Pula und Wilde.
Ja. Von denen habe ich auch schon Autogramme geholt. Ich habe übrigens, um das hier nochmal kurz rund zu machen, ich habe mal nach meinem ehemaligen Vereinskameraden geguckt. Der hat tatsächlich eher so von 2007 bis 2012 oder so gespielt und ist jetzt lustigerweise, das habe ich nicht gewusst, Torwarttrainer der U20-Nationalmannschaft, also nicht Futsal, sondern Fußball.
Mhm.
Torwarttrainer. Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Nicht
schlecht. Und Tomislav Piplica war auch mal Co-Trainer eines Futsal-Teams und hat da den DFB Futsal Cup 2010 gewonnen. SD Kroatia Berlin.
Ja.
Haben gegen den MSV Hamburg gewonnen.
Ja.
Spielplatz 3 hat der FC Portus Pforzheim gegen VfV 06 Borussia Hildesheim gewonnen.
Ja.
Damit schön. Gut. Auch gut, damit auch gut ist. Ja.
So, um jetzt nochmal abzuschließen, weil du ja vorhin gefragt hast, Deutschland Gruppe 8, so viele.
Ja.
Also auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, das ist ganz schön, ein ganz schöner Ritt, bis man da ist, die übrigens 2020 in Litauen stattfindet.
Futsal-Nation.
Ja, immer schon. Also es gab zuerst die Vorrunde, auch in der Gruppe ausgespielt, wo Deutschland jetzt eben als Gruppenzweiter weitergekommen ist. Da qualifizieren sich 16 Teams, also in Europa, in der europäischen, im europäischen Qualifikationsstrang, für die Hauptrunde. Da sind es halt dann eben 8 Vierergruppen. Danach, also die Spiele der Hauptrunde finden von 22. bis 27. Oktober statt. Danach folgt die Elite-Runde vom 28. Januar bis 2. Februar 2020.
Wie geht es denn bitte?
Ja, dann kommen noch Playoffs am 9. und 12. April 2020 und dann ist man endlich in Litauen dabei. Vom 4.9., vom 12.9. bis 4.10. Und
dort spielen sie direkt das Finale, oder?
Ist dann ja, ich glaube auch, so viele Mannschaften, dann spielen da noch 3 Mannschaften mit.
Toll.
Ja. Ja, gut.
Super. Ja, dann wissen wir jetzt auch, wie Futsal funktioniert.
Ja, wissen jetzt auch, was ein Fixo ist.
Ja, und ein Pivot. Aber für mich einfach kein Sport, weil man darf nicht grätschen. Das Technische würde mir natürlich sehr entgegenkommen. Dir ja sicherlich auch. Wobei, du bist ein Abschlussspieler, du bist ein Einkontaktspieler. Du könntest der Torwart sein.
Ja, oder der Pivot.
Ja, wegen körperlich und Abschirmen und so.
Ja.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Habe ich dich sowieso immer gesehen.
Das kommt auch meiner Größe entgegen, dass er nicht so, also hohes Spiel nicht so angesagt ist.
Ja.
So, Quatsch.
Nee, es ist gut. Du bist ja so der Anti-Crouch.
Ja.
Ja, also, wie gesagt, aber sind wir mal gespannt, da haben wir noch ein paar Monate Zeit, bis wir dann die Finalfolge zu Futsal-WM oder wie auch immer das dann heißt.
Ja, ich werde auf jeden Fall immer, wenn dann eine der 400 Qualifikationsrunden gespielt ist, mal ein Update zur deutschen Nationalmannschaft geben.
Sehr gerne. Futsal war für mich immer so ein bisschen wie FIFA Street, da ging es halt irgendwie gefühlt hauptsächlich ums Tricksen, natürlich wird das dem nicht gerecht, das weiß ich auch. Aber es ist halt dem geschuldet, dass man davon eigentlich nur was mitkriegt, wenn man auf YouTube mal Videos sieht oder auf Instagram oder keine Ahnung. Halt einfach so kurze Videos, so zusammenhangslos, wo halt eine krasse Aktion oder irgendein Fail oder keine Ahnung.
Früher kam das ab und an mal noch auf Eurosport.
Ja, kann ich mich auch erinnern.
Wenn man irgendwann so.
Ich fand's aber mega langweilig.
Ja, das war immer so, also. Kann sein, dass meine Erinnerung ist ja komplett trüb, aber auch immer so in recht dunklen Hallen.
Ja, genau.
Also es war auch so von der Machart
nicht. Es sah auch aus wie in Schulturnhalle. Es ist, glaube ich, immer noch so. Und dann so 7 Zuschauer. Und dann halt, wenn Brasilien oder so gespielt hat, dann nur so eine 6-Mann-Samba-Band oder 6-Mann- und Frau-Samba-Band. Und irgendwie hat sich da gefühlt auf dem Spielfeld halt einfach zu wenig getan, weil das war so. Die gehen ja nicht ins, also zumindest damals, sie sind einfach nicht ins Dribbling gegangen, ja, das jetzt mal
gesagt.
Die machen das alles mit so Passen.
Die hat eben hin und her gespielt und irgendwann hat einer draufgefackelt.
Das hat mich so ein bisschen an Handball erinnert. Also du spielst ja die ganze Zeit rum und am Ende passiert immer das Gleiche, nämlich irgendeiner ballert drauf.
Ja.
Sorry an alle Handballfans, ich werde mit dem Sport nie warm werden.
Oder Uwe Gensheimer treten rein.
Ja, wenn, weißt du, so ein Christian Schwarzer, mit dem kommt man noch, da kommt man sich noch reiben.
Okay, jetzt
glatt gebügelt, ja. Wenn es um Handball geht, soll man aufhören.
Ja, also auch so um Handball-Spielberichte natürlich.
Oh, ich wirklich, wenn wir uns nicht, also, na, ist egal. Gibt schöne Sachen. Ich sag nur Louis Armstrong, ist einfach schön.
Ja.
Schicke ich dir aber privat. Müssen wir jetzt nicht einfach damit belästigen. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Restabend. Ich weiß gar nicht, hast du auf dem Schirm, wie es bei Champions League steht?
Ja, also Madrid Juve 0-0.
Warte, lass mich raten. Schalke 5-0 hinten.
Schalke führt 2-1.
What?
City 1-0 in Führung gegangen. Krasser Abwehrfehler von Schalke. Und dann hat Schalke innerhalb von 5 Minuten 2 Elfmeter bekommen in der ersten Halbzeit.
Ja, okay.
Beide mit Videobeweis gegeben.
Geil. Ja, ich habe schon immer an Domenico geglaubt. Das hat er bei seinem Vater beim Pilzsammeln gelernt. Ich sag's dir.
Ja.
Ja, sind wir gespannt. Das ist jetzt wie viele Minute? 67. Ja, gut.
Ne, 77.
Ja, trotzdem. Schaukeln sie nach Hause. Gut, dann mach's
und
gut.
Jetzt ganz aktuell 1-0 Atletico.
Griezmann.
Nee. Garcia oder so. 24. Soll ich sehen. Ja, gut.
Ja, dann.
Dann.
Grüße und bis Baldrian.
Ja, bis dann. Ciao.